Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal Marita Kalmbach-Lies
und Hans Wiechmann. Wir starten zuversichtlich in die Sendung und zwar mit einem optimistischen Liedchen von dem deutschen Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger. Soziale Kontakte sind gerade im Alter wichtig für die geistige und körperliche Gesundheit. Wir stellen Ihnen heute die Kaffeestunde für Senioren vor. Ebenfalls von großem Wert ist für viele Senioren der sogenannte Notrufknopf. Ulla Klein widmet ihm ihre aktuelle Geschichte. Am 6. Mai vor genau 230 Jahren verstarb Adolf Franz Friedrich Ludwig, Freiherr von Knigge in Bremen. Wir erinnern an den Schriftsteller und Aufklärer aus Bredenbeck. Und es sind wieder die Plattsnacker an der Reihe. Diesmal hält Ulla Hasselwander aus Koppenbrügge die plattdütsche Fahne hoch. Eine Verschmutzung, die man selten als solche empfindet, ist die Lichtverschmutzung. Wir sprechen darüber mit Professor Dr. Jochem Berlemann. Zu guter Letzt klären wir Sie noch über die Herkunft zweier Redewendungen auf. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Das war Henry Mancini und sein Orchester mit dem Titel Moon River. Den Song komponierte er 1961 für den Film Frühstück bei Tiffany.
Ein optimistisches Liedchen stimmt nun unser Lyrikrezitator Jürgen Schaumann an, mit einem Text von dem 1929 im bayerischen Allgäu geborenen Dichter, Schriftsteller und Redakteur Hans Magnus Enzensberger.
Hier und da kommt es vor, dass einer um Hilfe schreit. Schon springt ein anderer ins Wasser, vollkommen kostenlos. Mitten im dicksten Kapitalismus kommt die schimmernde Feuerwehr um die Ecke und löscht. Oder im Hut des Bettlers silbert es plötzlich. Vormittags wimmelt es auf den Straßen von Personen, die ohne gezücktes Messer hin und her laufen, seelenruhig, auf der Suche nach Milch und Radieschen. Wie im tiefsten Frieden. Ein herrlicher Anblick.
Einen Anblick, den sich viele sehnlichst wünschen. Jürgen Schaumann las optimistisches Liedchen von dem deutschen Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger.
Guten Morgen, Zuversicht. Hey, wie geht's dir eigentlich? Alle anderen sind schon weg, aber du bist es nicht. Guten Morgen, Zuversicht. Hey, wo warst du eigentlich? Zieh die Vorhänge auf. Mehr Licht und Wenn du jetzt gehst, dann nimm es mit. Ich folge dir, wohin du willst. Wenn du jetzt gehst, dann nimm es mit. Nimm es mit. Guten Morgen, Zuversicht. Hey, wo warst du eigentlich? Ich hab dich viel zu lang vermisst. Und wenn du jetzt gehst, dann nimm es mit. Ich folge dir, wohin du willst. Wenn du jetzt gehst, dann nimm es mit. Nimm es mit. Wenn du jetzt gehst, dann nimm es mit. Ich folge dir, wohin du willst. Und wenn du jetzt gehst, dann nimm es mit. Nimm es mit. Morgen Zuversicht, bitte lass mich nicht im Stich.
Mit zunehmendem Alter verändern sich häufig die sozialen Strukturen. Kinder ziehen aus und gründen eine eigene Familie. Freunde hat man über die Jahre aus dem Auge verloren oder der Partner verstirbt. Gerade in dieser fortgeschrittenen Lebensphase sind soziale Kontakte besonders wichtig. Sie beugen der Einsamkeit vor, bieten emotionale Unterstützung und wirken präventiv gegen Depressionen. Ein regelmäßiges Angebot für Senioren, das das soziale Miteinander fördert, ist die Kaffeestunde in der Hamelner Gemeinde zum Heiligen Kreuz. Organisiert wird das gesellige Treffen von Astrid Hornfeck.
Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und bin jetzt seit 10 Jahren in der Kirchengemeinde zum Heiligen Kreuz als Seniorenbetreuerin beschäftigt, mit einer ganz kleinen Stelle, die über eine Stiftung finanziert wird. Und ein Teil meiner Tätigkeit dort ist die Organisation der wöchentlichen Kaffeestunde, unser Seniorenkreis. Dort ist Gemeinschaft, es entsteht Vertrautheit und es entstehen Freundschaften. Man fragt dort nacheinander, also wenn jemand fehlt, wenn es keiner weiß, dann rufen wir auch an und fragen nach, geht's dir gut, können wir was tun? Das ist schon auch irgendwie eine Verbindlichkeit so, und das fühlt sich, glaube ich, schön an. Viele genießen das sehr. Und es ist auch immer eine schöne Atmosphäre im Seniorenkreis. Also man geht nett miteinander um, es ist harmonisch und humorvoll und das, finde ich, ist ein großes Glück, weil das ist ja nicht immer und überall so.
Den Seniorenkreis der Heiligkreuzgemeinde gibt es schon seit den 70er Jahren.
Nach dem Krieg kamen ja viele aus Ostdeutschland Geflüchtete ins Klütviertel und von denen haben sich dann viele Ältere dem Gemeindeleben angeschlossen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es damals eine Frau Bredemeier aus der Gaußstraße gab, die zum Kirchenvorstand gehörte. Und die war in der Wäscherei im Breiten Weg tätig. Und damals gingen ja alle Frauen mit ihrer Tisch- und Bettwäsche immer zur Heißmangel. Und so kannte Frau Bredemeier eigentlich alle im Klütviertel und hat sie dann in den Seniorenkreis eingeladen. Und dadurch ist der ordentlich gewachsen. Und als Pastor Walz die Gemeinde dann übernommen hat, das war 1976, da sorgte er dann für die Erweiterung des Gemeindehauses, sodass es ab 1980 ungefähr den jetzigen großen Saal dort gab, in dem dann alle Platz gefunden haben.
Im Laufe der Zeit war der dortige Seniorenkreis auf annähernd 60 Teilnehmer ab 65 Jahren aufwärts angewachsen, erzählt Hornfeck.
Einige jüngere Senioren haben dann den Kaffee bereitet und dann wurde gemeinsam gespielt und was vorgelesen, geplaudert und viel gesungen, so wie das heute eigentlich ungefähr auch noch ist. Es gab große Weihnachtsfeiern und es wurden Ausflüge unternommen mit Reisebussen in die Umgebung, denn damals hatten ja auch viele noch kein Auto. Im Laufe der Zeit verringerte sich dann die Teilnehmerzahl des Seniorenkreises und gliederte sich in mehrere verschiedene Gruppen auf. Dann gab es einen Gesprächskreis für Frauen ab 60, einen Handarbeitskreis, einen Literaturkreis und eben die Kaffeestunde. Und diese Seniorenkreise wurden fast ausschließlich von Frauen besucht. Sie wurden von der Küsterin Frau Langner unterstützt, aber vorwiegend selbstverantwortlich geführt.
Damals hatte die Kaffeestunde noch kein geplantes Programm, so wie das heute der Fall ist. Und gemeinsam mit dem Angebot Kaffeestunde alterten auch die Teilnehmerinnen.
Es bildete sich mit der Zeit ein fester Kern von Seniorinnen, die über viele Jahre dann in die Kaffeestunde kamen und mit der Zeit natürlich älter wurden. Und als ich die Kaffeestunde vor 10 Jahren übernommen habe, waren viele Kaffeestundenbesucherinnen über 80 und teils auch schon über 90 Jahre alt, sodass die Eigeninitiative der Seniorinnen nach und nach an mich und an ehrenamtliche Unterstützer abgegeben werden musste.
Mittlerweile sind die ehrenamtlichen Unterstützer und Unterstützerinnen unverzichtbar geworden, um die Kaffeestunde aufrechterhalten zu können, sagt Hornfeck.
Ja, so haben wir ein Team zusammengestellt von etwa 9 Personen, die jetzt dafür sorgen, dass die Kaffeestunde immer ein abwechslungsreiches Programm hat und dass sie gut läuft. Dieses Team besteht aus pensionierten Gemeindemitgliedern, die zum Teil auch aus dem Kirchenvorstand kommen, aber auch einige andere, eine ehemalige Krankenschwester, ein ehemaliger Lehrer, bunt zusammengewürfelt, aber ein schönes Team, die sich dann regelmäßig zusammensetzen und alles planen. Wir machen regelmäßig Vorträge, auf Bildervorträge. Die sind dann immer nicht besonders lang, weil die Aufmerksamkeitsspanne auch nicht mehr so gut ist bei manchen und auch die Schwerhörigkeit eine Rolle spielt und so. Da ist das Zuhören sehr anstrengend. Darum muss es immer möglichst irgendwie ein bisschen lebendig zugehen. Oder wir verbinden das auch mit Ratespielen. Auch unser Küster Herr Mehrländer hat schon oft da sehr lebendige, tolle, humorvolle Vorträge gehalten. Dann gibt es Spielenachmittage, wo so einfache Spiele gespielt werden an verschiedenen Tischen. Kann man sich dann aussuchen, ob man Kartenspiele machen möchte oder Brettspiele oder was auch immer. In jedem Quartal gibt es Andachten von unserer Pastorin. Es gibt Gedächtnistrainings, Nachmittage, Sitzgymnastik, Lieder und Geschichten. Oder wir laden auch auswärtige Referenten mal ein und lassen uns verschiedene Sachen vorstellen. Also geplant ist nochmal eine Vorstellung vom Seniorenrat zum Beispiel oder von den Angeboten der Diakonie. Ja, und kleinere Ausflüge, die organisieren wir dann auch immer mal in die nähere Umgebung, so zum Kaffee trinken oder mal mit einer kleinen Besichtigung, sodass wirklich dann auch alle teilnehmen können, dass das für alle gut zu schaffen ist.
Die Corona-Zeit hat viele Gruppen deutlich schrumpfen lassen und der Zahn der Zeit tat das Seinige dazu.
Einige Teilnehmer waren verstorben, einige in Pflegeheime gegangen oder nicht mehr in der Lage, die Gruppen aufzusuchen. Der damalige Literaturkreis und die Gesprächsgruppe haben sich dann aufgelöst. Vom Handarbeitskreis Fleißige Lieschen, so haben sie sich genannt, die sich über einige Jahrzehnte sogar getroffen hatten, waren dann etwa nur noch 5 Seniorinnen geblieben. Aber nach Corona saßen wir auch in der Kaffeestunde dann manchmal nur zu dritt oder zu fünf zusammen.
Von den Corona-überschatteten Jahren hat sich die Kaffeestunde wieder erholt. Jeden Mittwoch trifft man sich zu Kaffee, Kuchen, geselligem Austausch und einem wöchentlich wechselnden Programm. In den Ferien findet grundsätzlich keine Kaffeestunde statt, mit einer Ausnahme.
Weil die Sommerferien so sehr lang sind, bemühen wir uns dann auch in den Ferien noch mal ein paar zusätzliche Termine zu machen. Weil für viele das ja auch fast die einzige Möglichkeit so für sozialen Kontakt ist. Und das ist doch wichtig. Und dann ist so eine lange Pause einfach für manche schlimm.
Soziales Miteinander im Alter ist nicht nur ein Mittel gegen Einsamkeit, sondern ein zentraler Faktor für körperliche und geistige Fitness und emotionale Stabilität. Wer aktiv soziale Kontakte pflegt, verbessert nachhaltig seine Lebensqualität, meint die Diplom-Sozialpädagogin und Seniorenbetreuerin der Hamelner Heiligen Kreuzgemeinde Astrid Hornfeck. Die Kaffeestunde trifft sich jeden Mittwoch um 14.30 Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche im Papengösenanger 12. Dort freut man sich immer über neue Gesichter.
Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Ich habe einmal einen Mann gekannt, der ist als Held um die Welt gerannt. Mitten im Ozean, da kam ein Haifisch an, den fing er mit einer Hand. Er schoss den Löwen in Afrika, er ging zu Fuß um die Sahara. Ich fragte ihn hinterher, was wohl der schönste Weg, ja und da meinte er. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor, das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor, das ist wunderbar, Senor.
Das war der deutsche Schlagersänger Erik Silvester mit Zucker im Kaffee, einer seiner größten Erfolge. Silvester starb 2008 mit nur 66 Jahren an Herzversagen.
Eine ausgesprochen sinnvolle Erfindung steht heute im Mittelpunkt der aktuellen Geschichte von Ula Klein. Der Notrufknopf.
Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, drücken Sie ohne Scheu den Knopf auf der Plakette. Wir kommen schnellstens, sagte die Beraterin der Johanniter Unfallhilfe und legte mir eine Schnur mit einer grauen Plastikscheibe um den Hals. Ich fühlte mich irgendwie geadelt. Gehöre ich nun dem Orden der Johanniter an? Der Johanniterorden ist Träger der international arbeitenden Johanniter Unfallhilfe und hat ca. 1,4 Millionen Mitglieder in Deutschland. Der Orden ist aufgrund eines Schutzbriefes von Bischof Wurm vom 2. Mai 1947 Bestandteil der evangelischen Kirchen in Deutschland. Sollte ich nach einem Sturz nicht aufstehen können oder irgendein Notfall bei mir vorliegen, muss ich nur den wasserfesten Notrufknopf drücken. Und schon kommt ein Ritter auf einem Schimmel angeritten und rettet mich. Nein, so ganz ist das nicht. Das ist meine romantische Fantasie, die ist mit mir durchgegangen. Wenn ich den Notrufknopf drücke, meldet sich ein Retter über die Basisstation, die neben meinem Telefon auf meinem Schreibtisch steht und fragt mich, was bei mir los ist. Wenn ich wegen einer Notlage nicht antworten kann, wird die Familie angerufen. Und wenn dann keiner erreicht werden kann, fährt der Retter zu meiner Wohnung, schließt mit meinem hinterlegten Schlüssel auf und fragt, was passiert ist. Früher in der Bibel lag einer am Wegesrand, ausgeraubt, nackt, verletzt, allein. Die Leute gingen vorbei, Schritt für Schritt. Nur einer blieb stehen und half ihm. Der barmherzige Samariter. Heute liegt man vielleicht auf Badezimmerfliesen oder auf dem Teppich im Wohnzimmer. Und dann hofft man, dass auch einer kommt. Kein Samariter mit einem Esel, sondern einer mit einem Auto. Und vorher meldet er sich über eine Notrufstation und dann hoffe ich, dass für den Fall der Fälle, falls ich wirklich gefallen bin, jemand mir zu Hilfe kommt. Ich stelle mir vor, ich bin gestürzt. Die Uhr tickt und ich merke, allein komme ich nicht mehr hoch. Dann liegt dieser kleine graue Knopf auf meiner Brust, so klein wie eine Münze und so wichtig wie ein Mensch. Und dann drücke ich und dann hoffe ich, dass einer kommt.
Wenn du schmollst und traurig bist, weil alles so sinnlos ist, wenn die Sonne zu regnen scheint, werde ich schon bei dir sein. Wenn du nachts dein Herz fühlst, weil du dich alleine fühlst, wenn dir niemand deinen Rücken wärmt, wünsch dich auf keinen anderen Stern. Ich bin für dich da, egal wie es dir geht. Ich bin für dich da, auch wenn die Welt durchdreht. Ich bin für dich da, was immer du willst. Ich bin für dich da, ich lieb dich. Was kann ich noch für dich tun? Wenn du rastlos durch die Gegend streifst und du gar nichts mehr begreifst, viel zu viele Zigaretten rauchst, weil du jemand zum Reden brauchst. Ich bin für dich da, egal wie es dir geht. Ich bin für dich da, auch wenn die Welt durchdreht. Ich bin für dich da, was immer du willst. Ich bin für dich da, ich lieb dich. Was kann ich noch für dich tun? Wenn Langeweile an deinen Nerven zählt, irgendwie nichts passiert, wenn dein Kopf Karussell fährt, komm ganz schnell zu mir. Ich geb keine klugen Tipps, hör dir nur zu, such keine krummen Tricks, lass dich in Ruhe. Lieb dich ein wenig, lieb dich mehr. Wenn du unzufrieden bist und dein Spiegelbild gemein zu dir ist, wenn sich alles gegen dich verschwört und du nicht weißt, wo du hingehörst. Ich bin für dich da, egal wie es dir geht. Ich bin für dich da, auch wenn die Welt durchdreht. Ich bin für dich da, was immer du willst. Ich bin für dich da, ich lieb dich. Was kann ich noch für dich tun? Ich bin für dich da, egal wie es dir geht. Ich bin für dich da, auch wenn die Welt durchdreht. Ich bin für dich da, wann immer du willst. Ich bin für dich da, ich lieb dich. Was kann ich noch für dich tun? Ich bin für dich da, egal wie es dir geht. Ich bin für dich da, auch wenn die Welt durchdreht.
Früher war er in aller Munde und mittlerweile wünscht man sich, dass die Erwähnung seines Namens auch heute mal wieder Wirkung zeigen würde. Die Rede ist vom Freiherrn von Knigge, dessen Benimmregeln einst zum allgemeinen Kulturgut gehörten. Stefan Regner hat mit einem Experten über den Freigeist aus der Region Hannover gesprochen.
Benimm dich mal, du hast wohl deinen Knigge nicht gelernt, musste man sich noch vor gar nicht langer Zeit sagen lassen, wenn man zum Beispiel die Kartoffel mit dem Messer schnitt oder die Füße auf den Sessel legte. Günther Jung, Kniggeforscher, findet es ungerecht, dass der Freiherr von Knigge aus Bredenbeck am Deister auf seine Benimmfibel über den Umgang mit Menschen reduziert wird.
Übrigens finde ich auch enorm, was dieser Mensch in 43 Jahren, so alt ist er nur geworden, alles gemacht und geschrieben hat. Das ist unheimlich. 1266 Rezensionen, sage ich nur mal als ein Beispiel.
Und diese Buchrezensionen, die er für eine Literaturzeitschrift schrieb, hatten es in sich. Selbst Schillers Räuber kam nicht besonders gut bei Knigge weg. Auch politisch war Knigge sehr aktiv. Und so manches Mal musste er seine harsche Kritik am Staat aus Angst vor Strafen hinter Pseudonymen verstecken.
Er ist schon auch ganz modern. Zum Beispiel seine Vorstellung davon, wie man über bestimmte strittige Themen streitet und unterschiedliche Meinungen zulässt und die Möglichkeit haben soll, seine Meinung kundzutun, auch wenn sie vielleicht eine Minderheitenmeinung ist. Das ist ganz modern.
Ein Freigeist also, dieser Knigge, der sich auch mal eine Zeit lang den geheimnisvollen Logen wie zum Beispiel den Freimaurern anschloss. In den westlichen Demokratien sind wir längst daran gewöhnt, alles und jeden frei zu kritisieren. Trotzdem können wir noch von dem kurzen und bewegten Leben des Freiherrn von Knigge aus Bredenberg lernen.
Sie können zum Beispiel auch lernen, Knigge war, was ich auch so sympathisch finde, so widersprüchlich. Er war ein Freund von Geheimgesellschaften, aber auch gleichzeitig hat er sich immer wieder distanziert von Geheimgesellschaften. Also ich finde, dass er als Persönlichkeit, er ist kein Held gewesen, aber er ist als Persönlichkeit jemand, an dem man was lernen kann. Und das ist für junge Leute auch interessant.
Ganz bestimmt sogar. Und besonders, wenn man das aktuell überall diskutierte Benehmen vieler Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen betrachtet.
Stefan Rickener sprach mit dem Kniggeforscher Günther Jung. Ob Knigges Geburtsname das Adelsprädikat von enthielt, ist umstritten. Nach Ansicht des genealogischen Handbuchs des Adels gehört die Familie Knigge zum niedersächsischen Uradel, hatte jedoch nie ein von im Namen. Nach der Darstellung von Knigges Biograf Karl-Heinz Götter wurde Knigge aber als Adolf Freiherr von Knigge geboren. Das von habe er als Anhänger der Französischen Revolution 1789 nach Abschaffung des Adels in Frankreich abgelegt.
Du bist jung, du hast Schwung, hast ein Kinn, weißt wohin, bist gesund und gibst kund. Ich will mich nicht mehr benehmen, will mich nicht mehr bezähmen, will auch nicht mehr im Verborgenen blühen. Von jetzt an spuck ich aus, wo Spucken verboten ist. Lern nur mehr das, was für Idioten ist. Ich hab es satt, hab die Nase voll. Ich will jetzt leben, wie man leben will und soll. Ich will mich nicht mehr bescheiden, will auch nicht mehr drunter leiden, steh nicht mehr da wie ein begossenes Lamm. Ich veracht diese Welt, die Gottergebene. Lasst mich nur raus auf die schiefe Ebene. Auf eure Moral bin ich nicht scharf. Wenn ich was mache, mache ich nur, was ich nicht darf. Erzählt mir nichts von Pflicht und Schuldigkeit, von späterer Sicherheit, denn sowas stinkt mir. Auch wenn ihr erblasst, ich tu, was mir passt, denn ich habe erfasst, was mir passt, gelingt mir. Ich will mich nicht mehr begnügen, will mich nicht mehr belügen, ich seh die Welt, wie sie war und ist. Ich will zügellos sein, pervers und liederlich. Nachgiebigkeit, das ist widerlich. Spielt mir nichts vor, ich führe Regie. Ihr habt mir keinen Weg gezeigt, habt stets das Falsche vorgegeigt. Jetzt tanzt einmal nach meiner Melodie.
Das war Sandra Kreisler, die 1961 in München geborene Tochter des Sängers und Komponisten Georg Kreisler mit einem Chanson ihres Vaters. Und es wird wieder plattdeutsch geschnackt in der heutigen Spätlese. Von einem geschichtsträchtigen Tuch liest nun Ulla Hasselwander aus Koppenbrügge das Schüsseltuch.
Denk ich an mein Oma, denk ich an ihr Schotteldauk. Dat wär so ein griesgraues Stück Tüch mit Löcker und neich jümmers rechts ob den Rand von den Handstein. Oma ha in ihr Kök kein Waschbecken, aber ein Abflusspeul. Nee, die ha noch einen echten groden Gartenstein mit in den Pump. Und die käum aber allang kein Wader mehr. Seit Ende der 50er Jahren haben Oma und Opa ein Waderhorn in der Kirk. Mit Kohlt Wader, ist ja klar. Doch der Pump wird so schmuck, die hebt sie da inladen. Und as ich er seh, rechts unter der Pump, da leich jümmers dat Schütteldauk. Und da wird alles mit afwischt. Erstmal die Tisch, wenn wir wat überkleid han, denn heit dat Teller hoch. Und dann sus us Oma ihr Hand mit der Taug übern Tisch. Klar, de bleif denn im Betten natt. Dat wär ja kein Wischflies. Oma wär aber nicht so für dat Feine. Nee, mehr für dat Praktische. Wenn ob dann Tisch de Plackens a und andröcht würden, Soße von den Sündagsbrauen oder Fett von der Bratkartoffel, denn hab Oma immer mit dem Betten Schürpulver noch. Immi wird dat. Oma schwör ob immi. Auch as dat allang dann wieden Wirbelwind und Master Dix Bums geif. Oma bleif bi immi. Und du stünkt dat Daug denn so scharf von, dat kreich ich gemüs zu spüren, wenn ich Erdbeer oder Schokoladenpudding an Mund ha. Denn neun Oma ihr Schütteldaug und schwupps fäch sie mit dat nette Kohle Daug durchs Gesicht und wisch mi dann immi Lappen mit de Schnut wer rein. Ja, Oma wür mehr für dat Praktische. Wat ich als Kind nicht wüss, dat Schütteldaug würde afflechte inne Büchs von Oma. Se dräucher jümmers so gediegene Schlüppers, die von Buten so matt glänzen denn und von Binnen würden se so'm Betten anraut. Borben und an de beiden Beinen han de ein so'n strammet Gummiband. Wat sind de grot, hef ich jümmer dacht, wenn ich de an de Waschelin bi Oma sein de. Da pass Oma ja zweimal drin, würden nicht schick, aber praktisch. Ja, und wenn so ein Schlüpper von all dat Korken und dann groden Putt und dat Rubbeln ob dat Waschbrett zwei Wör und ook Flicken nicht mehr güng, denn wür dat utmustert und as Schütteldaug brug. Rechts ob dann Handstein dran, da leichtert denn, wer kohlt und natt, stünk no immi. Toletz aber würde Innerbüx so lockerig, dazu auch a Schütteldaug nix mehr dörgende. Und denn, nee, de würd nicht wegschmäden, nee. Denn würd so ob die Lien fein drücht und in Korkenherd verbrennt. Entsorgt heidert ja wohl hüt. Ja, mein Oma schmeid dann de Herd klapptau und säh. So, nu ist de Büchs upprugt.
Wenn ich neben meinem Vater in den Kindergarten ging, klammerte ich mich beim Abschied fest an ihn. Dann gab er mir sein kariertes Taschentuch, dies Zauberding, das mir so groß wie ein Bettlaken erschien. Darin konnte ich mich versenken und es ganz mit Tränen tränken, weinte meinen Kinderabschiedsschmerz hinein. Ich ließ meine Tränen kullen wie Holsteiner Schafe strullern, danach konnte ich ungeheuer fröhlich sein. Danach konnte ich ungeheuer fröhlich sein. Was glaubst du, hält die Queen in ihrem Henkeltäschchen parat, wenn sie huldvoll auf ihrem Balkon erscheint? Was die Kanzlerin in ihrer engen Jackentasche hat, so wie du ein Taschentuch, in das sie weint. Nach des Tages Mühe und Jammer im Kanzleramt in der Kammer, wo sie nicht mehr mühevoll um Fassung ringt, lässt sie ihre Tränen rinnen wie kleine Eisprinzessinnen, wenn die lang geübte Kür doch nicht gelingt. Wenn die lang geübte Kür doch nicht gelingt. Was glaubst du denn, was dein Banker mit dem Köfferchen verdeckt, was James Bond stets in den Schulterholster schob, was der coole Gangster-Rapper in der Strickmütze versteckt und das Model in der Handtasche von Joe? Was halten sie schön gestaltet, glatt gebügelt und gefaltet oder von zitternder Hand zerknüllt im Schoß? Ihr Taschentuch, denn es weinen die Großen so wie die Kleinen und die Schönsten schluchzen manchmal hemmungslos. Und die Schönsten schluchzen manchmal hemmungslos. Wenn die große Liebe erlischt, wenn der Weltschmerz uns erwischt, wenn eine wahre Rüsselpest die Nase richtig laufen lässt, wenn man sich etwas merken muss, oder leb wohl winkend zum Schluss. Aber auch wenn du Tränen lachst, vor Lachen in die Hose machst, hilft vielleicht manchem mein Gebet, vielleicht ein lästerlicher Fluch. Aber mit Sicherheit hilft nur ein Taschentuch. Es gehört zu einem guten Album, einem guten Buch, wenn man dir die gute Nachricht überbringt. Mit zum Lieferumfang eigentlich auch noch ein Taschentuch, wenn du hörst und liest und glaubst, dein Herz zerspringt. Dann hilft dir nur eins, ein Taschentuch, viel hundertmal gewaschen, sanft und warm und so weich wie ein Mausefell. Nichts kann dich auch in der größten Freude freuen, im Kummer trösten. Nichts trocknet die Tränenflut so gut und schnell wie dies kleine, unscheinbare, alltägliche, einzig wahre Stückchen Stoff es tut. Alles wird gut, dieses Stückchen Stoff es tut. Alles wird gut.
Leuchtreklame, Fassadenbestrahlung, Straßenbeleuchtung. Heutzutage ist die Nacht vielerorts taghell. Zu viel Licht bedeutet aber nicht nur Energieverschwendung. Die sogenannte Lichtverschmutzung, also die massive Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen, ist ein wenig beachtetes Umweltproblem, unter dem vor allem Insekten leiden, sagt Professor Dr. Jochem Berlemann, Ansprechpartner für Fragen zur Lichtverschmutzung beim BUND Lemgo.
In den letzten Millionen Jahren, da gab es ja eigentlich nur den Hell-Dunkel-Wechsel vom Tag zur Nacht. Und seit der Erfindung der Glühbirne hat sich das natürlich drastisch geändert. Und es sind also nicht nur die Insekten betroffen, die übrigens zu 50% nachtaktiv sind, die uns auch bei der Bestäubung helfen, damit wir ernten können. Es sind auch andere nachtaktive Tiere, zum Beispiel die Fledermäuse. Es gibt aber auch die tagaktiven Tiere, zum Beispiel Vögel, die keine Ruhepausen mehr haben in der Großstadt. Das macht sich deutlich bemerkbar, dass die einfach durch den 20-stündigen Tag so erschöpft sind, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen.
Nicht nur Flora und Fauna seien betroffen, sagt Berlemann. Das zu viele Licht schade auch der Gesundheit des Menschen.
Die Produktion von Melatonin, das ist ein Hormon, die setzt eigentlich nachts ein, wenn es dunkel ist. Und dieses Hormon ist ein Antioxidant, das heißt, es hilft gegen Krebs. Man hat festgestellt, bei Leuten, die also sehr viel nachts arbeiten, zum Beispiel Nachtwächter oder Krankenschwestern mit Nachtdienst, dass die doch ein erhöhtes Risiko haben, an Brustkrebs oder Prostatakrebs zu erkranken. Dazu kommen auch diese sogenannten Zivilisationskrankheiten, also Schlaflosigkeit, Magen-Darm-Probleme, Depressionen. Das alles wird ausgelöst, wenn dieser natürliche Hell-Dunkel-Rhythmus gestört wird und das Melatonin nicht mehr in ausreichender Menge produziert wird.
Berlemann spricht vom Fluch der LED. Sie kosten kaum noch Strom und werden darum die ganze Nacht brennen gelassen. Er plädiert dafür, die Beleuchtung intelligent einzusetzen.
Zum Beispiel bei Beleuchtung von Gehwegen, Stichwort Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren. Das ist schon mal eine organisatorische Maßnahme. Es gibt natürlich auch technische Maßnahmen. Zum Beispiel wird rötliches Licht von Insekten kaum wahrgenommen. Dieses Tageslicht, das doch sehr weiß, bläulich ist, das ist eigentlich am schädlichsten. Und ich sag mal, wenn einer was Gutes tun will, dann wechselt er seine Beleuchtung eben aus, indem er diese Tageslicht-LEDs, die es früher gab, durch die sogenannten Kunstlicht-LEDs ersetzt. Man muss darauf achten, da steht auf der Verpackung drauf 3000 Kelvin. Das ist ein technischer Begriff für die Farbtemperatur und die sollte man kaufen. Und die mit 5000 Kelvin, das sind die bläulichen, die sollte man eigentlich vermeiden.
Jeder kann also etwas zur Vermeidung von Lichtverschmutzung beitragen. Auch von amtlicher Stelle ließe sich gerade bei Neubauvorhaben einiges machen, sagt Berlemann.
Da sind auch die Bauämter gefragt, dass man über die Bestimmungen bei Neubauvorhaben auch für insektenfreundliche Beleuchtung plädiert oder die fordert. In Neubaugebieten fordert man Fassadenfarben und wie die Vorgärten aussehen müssen und wie die Dachneigung ist, so kann man genauso auch die Beleuchtung fordern. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir in der Gesetzgebung im Moment haben.
Die sogenannte Lichtverschmutzung ist ein bisher wenig beachtetes Umweltproblem. Wir sprachen darüber mit Professor Dr. Jochem Berlemann.
Sie schon mal im Dunkeln geküsst?
Ja.
Wissen Sie denn auch, wie schön sowas ist?
Nein.
Wenn man mal im Leben alles vergisst, ja, das ist ein Blick ins Himmelreich. Waren Sie schon einmal richtig verliebt?
Ja.
Wie es sowas sonst im Kino nur gibt?
Nein.
Oder sind Sie etwa ganz ungeübt? Wie? Ja, dann erklär ich's Ihnen gleich. Wir sind grad allein. Kommen Sie nur in meine Nähe. Nur nicht ängstlich sein, denn es tut bestimmt nicht weh. Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst?
Ja.
Denn Sie wüssten, wie bezaubernd das
Nein.
ist. So, dass man's im Leben nie mehr vergisst. Ja, dann sagt man sich, ich liebe dich.
Wir stellen Ihnen heute wieder einmal zwei Redewendungen vor, deren Herkunftswiege zum Teil weit in der Vergangenheit steht, die aber auch in der Neuzeit immer noch gerne benutzt werden, wie zum Beispiel der Ausdruck alter Schwede. Christiane Meyer klärt uns auf.
Den Ausruf alter Schwede benutzt man, wenn man erstaunt über etwas ist. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm warb nach dem Dreißigjährigen Krieg alte schwedische Soldaten als Ausbilder für das preußische Heer an. Sie waren sehr beliebt, führten allerdings auch ein strenges Regiment. Daher etablierte sich bei den Soldaten der Ausruf alter Schwede, wenn sie wieder Unglaubliches leisten sollten. Die Redewendung ist bis heute in unserem Sprachgebrauch.
Auch sehr beliebt ist die Redewendung, das ist mir Schnuppe. Wissen Sie, wo der Ausdruck herstammt?
Die Redewendung kommt nicht von der Sternschnuppe, wie man fälschlicherweise denken könnte. Sie hat ihren Ursprung im Mittelalter. Mit Schnuppe bezeichnete man den übrig gebliebenen Kerzendocht, für den man keinerlei Verwendung mehr hatte, der einem also völlig egal war.
Regnet es heut, ist es heut schön, das lässt mich ganz unberührt. Liebt mich mein Schatz, lässt er mich stehen, was mich das schon interessiert. Hab ich heut Geld, hab ich heut keins, schmeißt der Chef mich morgen raus. Das ist mir alles, ganz alles eins, ich mach mir nix draus. Mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz. Schon aus dem Prinzipe, das Leben ist so kurz, mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz, mir ist alles ganz egal, drum singen wir jetzt noch einmal. Mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz. Ich hab so Durst, rasenden Durst, stellt mir was zu trinken her. Welches Gesöff, das ist mir wurscht, Bier, Wein, Schnaps und auch Likör. Eau de Cologne, weiße mit Schuss, oder schenkt Odol mir ein. Eventuell auch Brennspiritus oder Franzbranntwein. Mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz. Schon aus dem Prinzip, das Leben ist so kurz, mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz, mir ist alles ganz egal, drum singen wir jetzt noch einmal. Mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz. Kost, was es kost, heut wird geküsst, schwarz, rot, blond, brünett, platin. Ob jetzt mein Flirt jugendschön ist oder Altersrentnerin, alles kommt dran, selbst wenn sie auch wie ein Fragezeichen wär. So dünn wie ein Docht, so dick wie ein Schlauch und fünf Zentner schwer. Mir ist alles Piepe, mir ist alles wurscht.
It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine. Tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrender. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Be mine tonight, tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean, if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't
Wir verabschieden uns von Ihnen wie gewöhnlich mit einem Ausspruch einer prominenten Persönlichkeit. Heute zitieren wir den Schweizer Schriftsteller Charles Chopp. Der Kranke kennt nur einen Wunsch: gesund sein. den gesunden Plagen tausend Wünsche. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und wunschlos glücklich. Das wünschen Ihnen Marita Kallenbach-Lies
und Hans Wichmann.
Somebody else.